wir wollen uns eigentlich nur ein Verhältnis anschauen die nächste Dreiviertelstunde. Das Verhältnis zwischen Arzt und Ärztin auf der einen Seite und Patient, Patientin auf der anderen Seite, wie die auch diesen Begriff des medizinischen Fortschritts, wenn man so möchte, untereinander aushandeln. Ist der Arzt, ist die Ärztin nur so eine Art Mittlerin des medizinischen Fortschritts? Ist der Arzt ein Mittler von wissenschaftlichen Erkenntnissen, so eine Art Wissenschaftler im weißen Kittel? Oder stehen soziale Aspekte, steht Sozialkompetenz im Vordergrund? Wie lässt sich das miteinander vereinbaren? Ich stelle Ihnen zunächst meine Gesprächspartner vor, Frau Grütters-Kieslich. Sie sind Professorin für pädiatrische Endokrinologie und seit vergangenem Jahr leitende ärztliche Direktorin und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Heidelberg. Von 2008 bis 2015 waren Sie Dekanin der Charité Berlin. Außerdem waren Sie in dieser Zeit unter anderem Vorstandsmitglied und Klinikdirektorin. Sie sind Vizepräsidentin der BBAW und seit 2011 Mitglied der Leopoldina. Herzlich willkommen. Herr Sieber, Sie sind Altersmediziner und Inhaber des Lehrstuhls für Innere Medizin, Geriatrie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Außerdem sind Sie Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Geriatrie am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Bei der Leopoldina haben Sie die Stellungnahme zur Evidenzbasierung in der Altersmedizin betreut. Herzlich willkommen. Ich würde gerne so einsteigen, wir wollen natürlich auch ein bisschen beispielhaft reden. Sie haben beide praktische Erfahrungen, Sie müssen nicht nur auf einer Metaebene reden, wenn es um das Patientenverhältnis geht. Beschreiben Sie doch mal das Ideale, wenn es das gibt, Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Was für ein Verhältnis muss zwischen beiden bestehen, sollte bestehen, damit das eine Beziehung ist, die ja letzten Endes zu dem Erfolg führt, zu dem sie führen soll, zu einem Therapieerfolg. Frau Grütters-Kieslich, was ist für Sie das Verhältnis oder wie sollte das Verhältnis zwischen Ärztin und Patient sein?
Ja, am liebsten würde ich jetzt zitieren Bernard Lone, einen Kardiologen aus Boston und Friedensnobelpreisträger. Ich sage mal, ganz richtig kriegt das Zitat wahrscheinlich ohne Papier jetzt nicht hin, aber das habe ich immer den Studierenden auch hier in Berlin mit auf den Weg gegeben. Also das Verhältnis muss so sein, Bernard Lone sagt, am Ende des Tages sucht man immer in dem Arzt einen Menschen, der versteht und zuhört und dann eine Entscheidung trifft, die die beste ist im Sinne des Patienten und die auch vermeidet, dass, obwohl es keine Aussicht mehr gibt, unnötige Dinge angewendet werden, die den Patienten nur quälen und ihm nichts nutzen. Also ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten, was darauf beruht, dass der Arzt, der den Patienten immer beraten muss. Ich glaube, so wunderbar das Paradigma des Shared Decision Makings ist. Und natürlich ist eine Aufklärung wichtig und der autonome und partizipative Patient ist ein wichtiges Paradigma. Aber am Ende kommen die Menschen zu uns, den Ärzten, und suchen auch einen Rat, weil das Shared Decision Making eben Grenzen hat, die dadurch entstehen, dass das Wissen, was eben da ist, nicht unendlich sein kann beim Patienten.
Kurz nachgefragt, ein guter Arzt, eine gute Ärztin, wie nah ist die dran am medizinischen Fortschritt? Ist das eine Voraussetzung, um ein guter Arzt zu sein?
Selbstverständlich. Weil wenn ich mich entkoppelt habe vom medizinischen Fortschritt und nicht dem anderen Paradigma des lebenslangen Lernens als Arzt mich dem verweigere und nicht intrinsisch motiviert und nicht, weil es irgendwelche CME-Credits gibt, mich immer weiter fortbilde, dann kann ich kein guter Arzt und keine gute Ärztin sein, weil der Fortschritt in der Medizin ist einfach rasant. Und ich muss dort, deshalb gibt es ja up-to-date bleiben, damit ich dem Patienten wirklich qualifiziert eine Expertenmeinung auch abgeben kann.
Herr Sieber, Sie würden wahrscheinlich vieles von dem unterschreiben, was Frau Grütters-Kieslich gerade gesagt hat, aber gehen Sie ruhig auch noch mal ein bisschen stärker darauf ein, auf das Verhältnis zwischen Arzt und Patient aus Ihrer Sicht.
Ja, vielleicht zuerst einmal, wie sind die Patienten, die ich betreue? Ich bin vor 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Da war das Durchschnittsalter 79 Jahre in der Akutgeriatrie. Letztes Jahr war es 84,2. Also das ist, wenn Sie so wollen, der demografische Wandel. Ich spreche eigentlich lieber von der demografischen Chance, weil ich glaube, es ist schön, dass die meisten von uns hochbetagt werden können. Also, ich habe die Patienten und Patienten, die zu uns kommen in einer Akutgeriatrie, Alter habe ich genannt, wir kodieren im Moment 8,1 Diagnosen. Das heißt, ich habe Patienten, die kommen wegen etwas Akutem ins Krankenhaus, das ist eine Indexdiagnose, DRG-relevant, und dahinter haben sie 7 Diagnosen. Und die Kunst, und ich glaube auch das, was der Patient von mir erwartet, ist, wie bette ich diese akute Problematik in diese Multimorbidität hinein? Das ist eine Nachfrage vielleicht, wie kommt der Fortschritt dann aus einer Krankheit zum Patienten? Ja. Und etwas plakativ gesagt, ich frage eigentlich immer beim Erstkontakt während der Anamnese, was stört, was belastet Sie am meisten? Und die Menschen können das sogar, wenn sie kognitiv etwas eingeschränkt sind, ein Drittel haben innerhalb dieser Multimorbidität bei mir auch eine kognitive Einschränkung, können das eigentlich sehr genau sagen. Und anhand dieser Problemstellung versuchen wir dann die Diagnostik und die Therapie herum zu büscheln. Die wichtigste Zielgröße für diese hochbetagten Menschen ist eigentlich dann Erhalt der Funktionalität, damit Selbstständigkeit, und schlussendlich macht das die Lebensqualität. Also das erwarten Sie von mir und dem Team.
Sie haben jetzt beide sehr stark die, ich sag mal, menschliche Komponente betont. Dass das Wissen da sein muss, aber es muss das Eingehen auf den einzelnen Patienten, auf die einzelne Patientin da sein. Das Einfühlungsvermögen setze ich jetzt hinzu. Wie kommt es, dass wir umgekehrt oft den Eindruck in der Öffentlichkeit vermittelt bekommen, dass genau das vielen Ärzten im Alltag fehlt? Frau Grütters-Gieslich.
Also ich sehe zwei Hauptfaktoren da, und das eine ist wieder, ich sag mal, die politischen, ökonomischen Rahmenbedingungen, die einfach dazu geführt haben, dass die Zeit, die da sein muss, um sich wirklich auch auf den Patienten einzulassen, auch Gespräche zu führen, die lang genug sind, um sozusagen auch die Basis zu haben, zu beraten, fast gar nicht mehr möglich sind bei der Taktung, die sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich jetzt stattfinden muss.
Sind es nur die Umstände oder ist es auch?
Ich sag mal, das ist der eine Punkt. Das andere ist die Ausbildung in der Medizin, die eben lange Zeit, also wenn ich so an mein Studium auch zurückdenke, faktenbasiert erfolgt ist und ohne jegliches Lernen von Gesprächsführung mit Patienten. Das hat sich ja Gott sei Dank jetzt gewandelt mit der Einführung der Modellstudiengänge. Das, sage ich mal, das ist auf einem guten Weg, dass sich das bessert. Aber ich glaube, das sind für mich in der Analyse die beiden Hauptfaktoren. Einmal das Fehlen von Zeit und auch, ich sage mal, das Einstimmen in der Ausbildung darauf, dass das so wichtig ist und wie man das auch macht.
Hat das was zu tun mit dem, was Herr Wiesing vorhin ansprach, mit dieser unterschiedlichen Wertigkeit der Episteme versus der Technik zum Beispiel? Dass dieses Abstrakte irgendwie höher gewertet worden ist, während der Umgang, die Anwendung irgendwie niedriger angesiedelt war?
Nein, ich glaube, dass das eher, ich sag mal, der historischen Entwicklung geschuldet ist. Die Medizin war eben lange Zeit auch ein sehr paternalistisches Verhältnis zwischen Arzt und Patient, sodass die Notwendigkeit auch gar nicht gesehen wurde, das in der Ausbildung zu verankern, weil die ökonomischen Konsequenzen sind ja relativ neu. Und lange Zeit, also Gott sei Dank war es ja in meiner Ausbildung noch so, dass ich das gelernt habe, dass man Zeit verbringen muss mit den Patienten, mit den Eltern, und dass es dann viel einfacher ist, eine wirkliche gute Entscheidung zu finden, als wenn man in einer Leitlinie blättert und sagt, das muss ich jetzt tun, ohne die Zeit zu haben, mit dem Patienten zu eruieren, was jetzt der beste Weg für den Patienten oder die Familie ist.
Herr Sieber.
Ja, ich glaube, die Ausbildung, die wir haben, das gilt natürlich alles anders nur für Deutschland, ist ja primär eine organzentrierte Medizin, die vorab defizitorientiert ist. Ich mache das an einem Beispiel. Sie haben einen Herzinfarkt, Sie haben einen Abfall der Auswurfsfraktion, Sie gehen einen Beta-Blocker Sekundärprophylaxe und messen dann einfach, wie viel das wieder besser wird. Also das, dieser binäre Zugang oder fast im newtonschen Sinne Aktion gleich Reaktion ist eigentlich nur dann möglich, wenn Sie erstens alles kennen und wenn Sie nur etwas haben. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe 8 Diagnosen bei den Patienten, die ich betreue. Und da geht es eigentlich viel weniger um eine organzentrierte Problematik, es geht um Syndrome, geriatrische Syndrome, Sturzsyndrom. Sie haben zwar einen klaren Zustand, jemand ist gestürzt auf eine Schenkelhalsfraktur, aber Sie müssen quasi nach hinten wieder aufdröseln, was sind alles die Risikofaktoren. Ja. Also diese organzentrierte Medizin ist das vielleicht, wo dann die Patienten und die Angehörigen stört, wenn sie im Diskurs mit ihnen nur das ansprechen. Mhm. Wenn sie das Syndrom haben mit dem Sturz, dann kommen sie auf ganz andere Ebene. Weshalb ist jemand gestört? Ist das häusliche Umfeld? Wie geht das im häuslichen Umfeld? Mhm. Besteht die Möglichkeit, kann dieser Mensch noch alleine leben mhm. und so? Und dann fühlen sie sich, glaube ich, mehr aufgehoben in ihrer Ganzheit. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht ein Zugang. Und was wir dann haben, das ist, ich sage immer, der MRI des Altersmedizin ist das therapeutische Team, weil eben alle diese Facetten mhm. hineinspielen, kann ich das ja nicht nur alleine machen. Also wir haben Sozialdienst gehört, wir haben heute schon die Pflege angesprochen, Physiotherapie, Ergotherapie, bei uns die Neuropsychologie, ganz wichtig natürlich eben der Sozialdienst, eventuell Logopädie und muss auch sagen, nicht nur weil ich am katholischen Krankenhaus arbeite, aber bei älteren Menschen auch sehr häufig die Spiritualität, die wieder im holistischen Zugang zu diesen Menschen eine Rolle spielt. Und ich glaube, wenn Sie das anbieten können, schwierig im heutigen System, gebe ich zu, dann fühlt sich der Patient vermutlich in seiner Gesamtheit besser aufgehoben.
Jetzt bringen wir vielleicht den Fortschritt als Begriff nochmal ein. Ja. Ich stelle jetzt mal die These auf, der werden Sie wahrscheinlich erstmal zustimmen, dass ein Arzt oder Ärztin auch Mittlerin ist zwischen medizinischem Fortschritt und Patient und die Frage beantworten muss, wie viel medizinischen Fortschritt braucht ein Patient, umgekehrt, wie viel verträgt er an medizinischem Fortschritt. Vielleicht können Sie das mal an einem Beispiel festmachen, wo in der Behandlung, in der Therapie, die Sie erlebt haben, die Sie mitgestaltet haben, vielleicht Herr Sieber zuerst, wo so eine Abwägung stattgefunden hat. Es gibt einen medizinischen Fortschritt, da ist etwas, das war vor 2-3 Jahren noch nicht da, das könnten wir jetzt machen. Tun wir das nicht?
Also ich nehme das Beispiel Kolonkarzinom zum Beispiel, das ist durchschnittliche Diagnose, Alter bei Diagnose im Moment etwas über 70 Jahre, also eine Erkrankung des älteren Menschen. Das addiert sich jetzt auf alles, was ich vorher gesagt habe. Und dann muss ich ja im Gespräch mit der Patientin, mit dem Patienten versuchen zu eruieren, wie bettet sich das ein in die Zielgrößen. Ältere Menschen haben ja auch andere Ziel- und Zeitgrößen. Ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede zur Pädiatrie. Mhm. Wir haben ja viele Dinge, die ähnlich sind, also wir müssen immer das Sozialfeld beide auch mit integrieren. Ist so, also was bedeutet jetzt ein Kolonkarzinom, wo ich sagen würde, das braucht eine größere Operation. Und jetzt, im Gegensatz zum 50-Jährigen, würde ich das einbinden, wie sind die anderen Komorbiditäten und so weiter. Und dann müssen wir da eine Lösung finden. Wenn Sie jetzt einen 70-jährigen Menschen haben, der hat relativ wenig Komorbidität, dann hat er im Moment eine durchschnittliche Lebenserwartung zusätzlich noch von 16 Jahren, wenn es eine Frau in Deutschland ist. Ich sage immer, je älter sie sind, je größer ist die Chance, dass sie noch älter werden. Also das ist irgendwie gerecht. Und das müssen Sie natürlich einbinden. Und so müssen Sie eigentlich sehr individualisiert einen Therapieplan machen und der beginnt natürlich schon bei der Diagnostik. Es hat ja keinen Sinn, dass ich eine größere invasive Diagnostik mache, wenn ich nicht final mir schon überlege, was mache ich, wenn diese oder diese Lösung herauskommt, weil das würde ja ganz völlig andere Therapiestränge bedingen.
Mhm. Frau Güters-Kiesley.
Ja, ich will es mal an einem ganz konkreten Beispiel machen. Also ich habe mich schon als Studentin mit dem Thema Früherkennung von seltenen Erkrankungen bei Kindern beschäftigt, Neugeborenen-Screening, dass also populationsweit jedem Kind Blut abgenommen wird, um sehr seltene Erkrankungen zu erkennen. Und das, finde ich, ist ja überhaupt eine der Erfolgsstories in der Medizin, dass es gelingt, mit einem Bluttest am 5. Lebenstag eine Krankheit 100%ig zu erkennen, zu behandeln und damit deletäre Folgen einer mentalen Retardierung komplett zu vermeiden. Also das war für mich ein Einstieg in die Medizin, für den ich sehr dankbar bin, weil es mir auch das Urvertrauen mitgegeben hat, dass Forschung wirklich was nutzt und richtig was nutzt. Und da aber auch dann die Gratwanderung immer hinzukriegen zwischen, was kann ich denn noch alles in diesem Blutstropfen erkennen und was werde ich durch Veränderungen wie eben Möglichkeiten der Gendiagnostik jetzt schon erkennen können und in Zukunft noch erkennen können. Und diese Gratwanderung zu machen, was empfehle ich, was eingeführt werden soll, was ist sinnvoll, immer gemessen daran natürlich, dass dann auch eine Therapie da sein muss. Das ist was, was im Raum steht. Aber wenn dann von der Gesellschaft oder Gesellschaften der Anspruch kommt, ja, aber wenn es Dinge gibt, die man erkennen kann, für die es keine Therapie gibt, aber dann die Familie beraten kann, weil das eben eine deletäre Erkrankung ist, dass es dann kein zweites Kind mehr geben muss, dann wird es schon schwierig. Und dann ist man auf der Gratwanderung mit der Ethik, was steht mir als einzelner Ärztin und was steht uns an Gesellschaft zu, dort an Fortschritt an die Menschen heranzubringen. Und dazu brauchen wir immer einen gesellschaftlichen Diskurs, der mir hier in diesem Land leider viel zu kurz kommt.
Wir sind jetzt ja schon einen Schritt nach vorne gegangen und schauen jetzt in die Zukunft. Wir sehen, wie rasant sich die Medizin entwickelt. Wir haben vorhin das Stichwort Digitalisierung schon gehabt. Wir haben individualisierte Medizin angesprochen. Wenn sich die technologischen Möglichkeiten verändern, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, verändert sich der Arztberuf auch? Ist der Arztberuf künftig so eine Art Gesundheitsinformatiker? Ist es so, dass dieses Verhältnis, was Sie beschrieben haben, zwischen Ärztin, Arzt und Patient, Patientin, dass das gleich bleibt? Wird da irgendwie noch eine IT-Linie dazwischen kommen? Ja, also was macht dieser Fortschritt mit diesem Verhältnis, Frau Grütters-Kieslich?
Also natürlich verändert jeder Fortschritt und jeder technologische Fortschritt jeden Beruf. Und so verändert das auch den Arztberuf. Auch der Umgang jetzt, ich sag mal, mit Laborwerten und vor 40 Jahren ist ein völlig anderer im Arztberuf. Auch das, viele Ärzte machen eine Medizin, die Laborwert dominiert ist. Auch das ist ja schon eine gewisse Fehlentwicklung in der Medizin. Und genau dieses Risiko...
Also der Arzt zeigt mir deine Laborwerte und ich sage dir, wer du bist.
Ja, und genauso ist es mit, ich sag mal, der Digitalisierung auch. Diese Risiken gibt es da auch, Risiken und Nebenwirkungen. Dennoch glaube ich, dass in der Summe natürlich die Digitalisierung auch zum medizinischen Fortschritt beitragen wird. Das bezweifelt niemand. Es wird bezweifelt, wie groß dieser Fortschritt sein wird und dass die Validität von einfach randommäßig erhobenen, zufälligen Daten natürlich große Limitationen hat, aber dass ein Mehr an Input bei qualifizierter wissenschaftlicher Analyse auch zu einem größeren Output erstmal führt, ist auch klar. Wie wir das dann einsetzen für den Patienten oder für die Gesellschaft, ist eine davon zu trennende Frage. Aber es wird, glaube ich, das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht ändern, weil es bleibt dabei. Wenn ein Mensch zu einem Arzt geht, dann möchte er einen Rat. Und ob der Rat darauf beruht, dass man eigentlich nichts in der Hand hat, wie vor 100 Jahren, sondern empirisch irgendwas sagt und tut, oder ob es datenbasiert und immer mehr datenbasiert ist, ändert sich im Arzt-Patienten-Verhältnis, glaube ich nicht. Sondern es macht was mit den Menschen, die Ärzte und Ärztinnen sind, weil sie sich dieser Herausforderung stellen müssen. Und genauso wie ich finde, dass jeder lernen muss, wirklich lernen muss, auch die basalen grundwissenschaftlichen Dinge kennen muss, um qualifiziert zu behandeln. Genauso glaube ich, dass die zukünftigen Generationen auch die, ich sag mal, Möglichkeiten der Informationstechnologie besser kennen müssen als wir, weil sie müssen ja die Dinge bewerten. Und wie können sie das bewerten, wenn sie kein Know-how haben in der Informationstechnologie?
Ich halte mal ganz kurz gegen und sage so, wir haben schon darüber gesprochen, in vielen Fällen jetzt die Situation, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht so empathiebasiert ist, wie es sein sollte. Jetzt kommt zusätzlich eine Menge Datenauswertung dazu, Labor, die Rolle von Laborwerten war schon groß, wird vielleicht noch größer. Wir reden über genbasierte Diagnosen. Ich weiß gar nicht, ist dann nicht eigentlich der Trend dazu, dass es noch weniger persönlich wird, weil einfach die Ärztinnen und Ärzte nur noch mit Daten arbeiten und zu gar nichts anderem mehr kommen, Frau Grütters-Kieslich?
Nein, das glaube ich, das wirklich nicht, weil ich sage mal, auch diejenigen, die den Arztberuf wählen und nicht Biologe, Biochemiker oder andere grundlagenwissenschaftliche Fachrichtung einschlagen, machen das ja, weil sie diese, ich sag mal, Anwendungsorientierung im Auge haben. Wenn ich die Studierenden hier an der Charité gefragt habe am ersten Tag, wer von euch möchte Arzt oder Ärztin werden, dann haben 100% aufgezeigt. Natürlich, das ist eine Motivation, die eine andere ist als ein grundlagenwissenschaftliches Studium oder ein Studium der Informatik.
Interessant, dass wie viele am Ende des Studiums das noch gesagt haben, dass sie Arzt und Ärztin werden wollen.
Also ich sag mal, viele werden es nicht, aber das sind dann oft hochindividuelle Bedingungen, warum sie einen anderen Weg wählen. Und mancher merkt auch, dass man nicht geeignet ist zum Arzt oder Ärztin. Das wäre schöner, wenn unser Studium so ausgelegt ist, dass man es ein bisschen früher merkt und nicht erst am Ende des Studiums. Aber das ist ja, ich glaube, es gibt es bei allen, wenn ich die Abbruchrate bei den Juristen sehe, dann ist das super gut, wie das bei den Medizinern ist. Da mache ich mir grundsätzlich gar keine Sorgen. Aber nochmal zu dem Verhältnis, also das, was immer so an die Wand gemalt wird, der wissenschaftlich orientierte Arzt oder gar der wirklich gute Wissenschaft macht, der hat sich entfernt vom Patienten und ist entmenschlicht. Das ist nicht der Fall. Und ich sage, ich will ein Beispiel aus meinen eigenen Patienten erzählen. Ich habe mich immer interessiert auch für die biologischen oder genetischen Grundlagen von Übergewicht bei Kindern. Und dann haben wir da was rausgefunden und das ist eine seltene Erkrankung. Aber ich werde den Tag nie vergessen, als wir den Eltern diese Diagnose eröffnet haben, als Wissenschaftler, wie dankbar die waren, weil sie gesagt haben, sie nehmen eine solche Last von unseren Schultern, weil uns wurde immer gesagt, wie gehen Sie mit Ihrem Kind um?
Es liegt nicht an uns.
Ihr Herangehen, Ihr nüchternes Herangehen zu sagen, wir wollen diese Untersuchung machen und jene Untersuchung, das ist uns wichtig. Und ich glaube, es ist die Frage, wie Ärzte, die wissenschaftlich arbeiten oder viel mit Big Data arbeiten, wie sie mit dem Patienten umgehen und ihm das vermitteln. Mhm. Das ist das Entscheidende.
Herr Sieber, stimmen Sie zu?
Ja, also zuerst wegen Fortschritt, bevor zur Digitalisierung. Da muss ich natürlich sagen, das besteht zwischen unseren beiden Fällen ein großer Unterschied. Wir haben natürlich das Problem, dass wir praktisch Fortschritt auch für innovative Substanzen einsetzen, die eigentlich nie an der Gruppe getestet ist, die ich betreue. Weil bei den meisten RCTs werden hochbetagte Leute ausgeschlossen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Es gibt bei der EMA, ist ja schon länger, dass Medikamente bei Kindern und Jugendlichen getestet werden müssen. Und da gibt es zwar eine Taskforce, aber ich sehe nicht, dass das schon sehr viel umgesetzt hat. Und das wird eine große Herausforderung sein, weil der Großteil der Leute, die wir betreuen werden, oder auch jetzt schon betreuen mit Medikamenten, kriegen Medikamente, an denen sie nie getestet wurden. Das ist natürlich eines der großen Probleme des Ageism, das ist einer der drei Isms der Medizinethik, neben Racism und Sexism, dass halt alte Leute einfach nicht komplexer und deshalb bin ich schon mal kritisch, wie der jetzige biomedizinische Forschung direkt auf Hochbetagte umgesetzt werden kann. Jetzt aber zu Ihrer anderen Frage, Digitalisierung, Big Data und Veränderung des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Zuerst einmal muss ich ganz offen sagen, bin ich etwas kritisch gegen Big Data. Es ist im Moment so ein Hype, aber ich mache das sehr plakativ. Wenn Sie ins Naturhistorische Museum gehen. Und wenn ich früher das, ich bin da sehr gerne gegangen, und dann gab es diese, bei der Insektenabteilung, diese großen Kästen, und dann haben sie die Schubladen herausgezogen und haben diese wunderschönen tropischen Schmetterlinge gesehen. Und dann haben sie aber in einer Schublade 30 von den gleichen aufgespießt gehabt. Und ich habe mir immer schon als Knabe gedacht, weshalb braucht es 30, hätte auch nicht einer gereicht. Und das ist bei mir manchmal so ein bisschen die Frage bei Big Data, wir müssen ja Fragen dahinter haben. Also nur die Sammelwut per se. Und da haben wir ja vorher schon gehört, dass da noch ziemlich, ich bin überzeugt, dass daraus etwas kommen wird. Das wird aber subsidiär, das wird ein Teil des biomedizinischen Fortschritts sein. Aber ich finde schon, wir müssen auch Fragen, Theorien, sehr schön gesagt, dass wir fragen müssen und auch kritisch sein müssen, an diese Daten herangehen. Was ändert das jetzt vielleicht in der Betreuung des Arztes? Da bin ich gleicher Meinung mit Ihnen. Ich glaube gar nicht so viel, weil die Frage ist, wie Sie das ja dann dem Patienten vermitteln. Ja. Und gerade in der Betreuung hochbetagter Menschen dürfen wir dieser Arzt-Patienten-Kontakt überhaupt nicht unterschätzen. Vor allem die Hausärzte sind, und die Hausärzte sind häufig einer der wichtigsten Sozialkontakte für diese Menschen. Also deshalb ist es ganz wichtig, was die denen vermitteln. Es gibt andere Bereiche der Digitalisierung, wo es eine Riesenhilfe ist. Also gerade bei Multimorbidität, komplexe Strukturen. Ich frage immer meine Patienten, hätten sie etwas gegen die Gesundheitskarte? Ich habe noch keinen gehört, der das nicht möchte von den Hochbetagten. In meiner Sprechstunde, wo ich glaube doch überdurchschnittlich Intelligente kommen, würde ich sagen, ich habe geschaut, vermutlich 30% kommen bei der ersten Konsultation und haben einen aktuellen Medikamentenplan bei sich. Also für all diese Dinge wäre das eine Riesenhilfe. Also ich glaube, es ist eine ganz breite Palette. Das wird sich wie bei anderen Entwicklungen, wird es seinen Weg finden. Im Moment dünkt mich, hat man doch für mich ein bisschen zu stark das Gefühl, dass das jetzt die Lösung der meisten wissenschaftlichen Fragestellungen sein wird.
Frau Güttert-Gieslich.
Ich glaube, wir müssen unterscheiden, was ja im letzten Podium auch schon klar war. Also man muss unterscheiden zwischen diesen Daten, die man irgendwie wild captured, die Patienten oder Menschen freiwillig zur Verfügung stellen, oder, ich sage mal, wissenschaftlich erarbeiteten Daten, oft unter dem großen Begriff auch Omics-Daten zusammengefasst. Und da bin ich in der Tat der Meinung, dass das wirklich einen großen Erkenntnisgewinn bringen wird und es ja heute schon tut. Wenn ich über seltene Erkrankungen arbeite und eben aus der großen Gruppe der Patienten, von denen man gar nicht weiß, was sie haben, Kindern, dann die herausfische, wo ich durch Genetik oder andere Omics sagen kann, daran liegt es. Und dann oft nach Jahrzehnten dann eine Behandlung finde, dann ist es doch ein Riesenfortschritt, als diese Menschen in dieser Masse zu lassen, von denen man nicht weiß, wie man es angehen soll. Und wenn ich das extrapoliere ich dann immer und sage, ja, und wenn wir in Tumorentitäten suchen nach speziellen Signaturen und die finden und neue Ziele finden für Therapien, dann ist es eigentlich nichts anderes, weil aus dem Tumor X werden dann ganz viele unterschiedliche Tumoren und ich kann gezielt behandeln. Und ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt unser Auftrag in der Medizin, weil wir haben ja bei allen Therapien unendlich hohe Prozentsätze an Therapieversagern und machen es trotzdem die ganze Zeit immer weiter. Und was man Patienten damit zufügt, dass man Therapien einfach immer weiterführt, weil man nichts anderes hat, obwohl man merkt, sie nützen gar nichts. Das müsste man wirklich mal auch analysieren, im Gegensatz zu dem, wenn man jetzt immer sagt, nee, wir wollen Fortschritt, bringt es das überhaupt, ist nur ein kleiner Fortschritt. Also das, was man eigentlich macht im Gesundheitssystem, indem man einfach immer weiter therapiert, nur weil man nichts anderes hat.
Es kann natürlich aber auch wieder eine menschliche Komponente sein, dass Patientinnen und Patienten das fordern, dass sie halt einfach nicht damit klarkommen, dass sie nichts mehr zu therapieren sind und Ärzte dann durchaus vielleicht Dinge tun, von denen sie nicht überzeugt sind, dass sie was nutzen, aber es schadet halt dann auch nichts. Könnte man ja sagen, das ist ja auch ein Teil der, der, der menschlichen, der sozialen Kompetenz.
Also das, es schadet nicht, ist ja was Relatives. Also wenn ich als Arzt mich sozusagen, wenn ich das mache, ich wollte gerade sagen missbrauchen lasse, aber das mache, was eigentlich gegen mein besseres Wissen ist, das schadet sowieso dem Patienten. Weil ich meine, das merkt er auch irgendwie oder die Patientin.
Vielleicht erhält es auch ein bisschen Hoffnung.
Weil das einfließt, dass man, in der Haltung, die man hat, dass man, wenn man selber nicht dran glaubt, das merkt ein Patient und er gibt ganz und dann wird auch ganz schnell aufgegeben. Deshalb ein ehrlicher Umgang zu sagen, ja, man könnte jetzt dieses oder jene Medikament einsetzen, aber wir wissen, es wirkt eigentlich.
Also auch
nicht.
Ein ehrlicher Umgang mit den Grenzen des Fortschritts.
Absolut.
Der medizinische Fortschritt in der Patient, Frau Grütters-Kieslich, Herr Sieber, ganz herzlichen Dank.